Wir werden heute an der Stelle weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar hatten wir uns mit einer Schriftstelle beschäftigt und die führen wir heute zu Ende. Und das ist Römer 6, Vers 17. Und dort schreibt Paulus an die Römer und er sagt, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also es geht darum, dass wir vorher Sklaven der Sünde waren, jetzt Gott gehorsam geworden sind, und zwar einem Bild der Lehre, was uns übermittelt wurde. Und so wollen wir uns heute nochmal weiter damit beschäftigen, mit dem Bild der Lehre, was, wenn wir das erkannt haben, was Paulus damit meint, dann haben wir einen Schlüssel in der Hand, wodurch wir diesen schwierigen Römerbrief verstehen können, aber auch alle weiteren Briefe der Apostel. Das, wenn du den Schlüssel einmal erkannt hast, dann merkst du das, wie der Apostel immer wieder über dieselben Dinge sprechen. Und ich hatte das letzte Mal ganz einfach mal angefangen, dieses Bild vor unseren Augen zu malen. Und ich möchte auch heute wieder deine Vorstellungskraft herausfordern, die zum Guten zu gebrauchen, nämlich das Wort Gottes zu nehmen und dass es in dir zu einem Bild wird, was dich prägt. Und das geschieht mir sehr oft, wenn ich die Schrift lese, dass es bei mir anfängt, sich zu einem Bild aufzubauen. Und von diesem Bild kann ich dann etwas nehmen und dann auch sprechen. Aber das ist etwas, was mich prägt, auch im Alltag begleitet. Und dieses Bild der Lehre, wie Paulus das auch damals in den Gemeinden weitergegeben hat, können wir auch wiederfinden in Galaterbrief, wo er in Galater 3, Vers 1 sagt zu den Galatern, wer hat euch verzaubert, ihr, denen ich Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt habe. Das heißt, Paulus hat so gepredigt, dass Christus, der Gekreuzigte, vor den inneren Augen dargestellt wurde, der Galater. Und dann hat er sie ermahnt und hat gesagt, wer hat euch verhext, wer hat euch bezaubert, dass ihr davon abgewichen seid. Ja, so. Und dieses Bild der Lehre, was du im Römerbrief wiederfindest, was Paulus ganz detailliert dort erklärt und in ganz vielen tiefen Offenbarungssätzen dort ausführt, beginnt folgendermaßen. Das heißt, alle Menschen, die Jesus nicht kennen, alle gehören zu der gefallenen Schöpfung und die Bibel bezeichnet das immer als den ersten Adam. Und zu dem ersten Adam gehört alles dazu, was nicht im zweiten Adam ist. Und das ist Christus. Ganz einfach. Ne? Es gibt, und du kannst die ganze Menschheit aufteilen in zwei verschiedene Kategorien. Ersten Adam, gefallene Schöpfung, neue Schöpfung, zweiten Adam in Christus. Und da gibt es einen entscheidenden Punkt, der zwischen dem ersten und dem zweiten Adam steht. Und der entscheidende Punkt ist das Kreuz. Und wenn du das vor deinen inneren Augen dir entwickelst, der erste Adam hier, das Kreuz dazwischen, der zweite Adam da, das heißt Christus, der Auferstandene. Und so hat Christus, und so fängt Paulus dann noch an im Römerbrief, so hat Jesus Christus hat alles, was der erste Adam verloren hat, die Sünde, die Macht der Sünde unter der Sklaverei des Teufels und seiner eigenen Lüste und Begierden und seines Eigenwillens, seiner Stolz und seiner Rebellion. All diese Dinge, inklusive Flüchen, Krankheiten und Zerstörung. All diese Dinge hat Christus stellvertretend auf sich genommen, hat das an das Kreuz gebracht, stellvertretend für den ersten Adam. Er hat all das auf sich genommen. Er wurde wie wir, bloß ohne Sünde. Er wurde unser Stellvertreter, hat das alles ans Kreuz zu einem vollkommen radikalen Ende gebracht. Alles, was zu unserem ersten alten Natur gehört hat. Nicht nur die Sünde, sondern auch die Macht der Sünde, die Flüche, die Krankheiten, den ewigen Tod, die Knechtschaft des Teufels und die Knechtschaft unserer sündhaften Lüste und Begierden. Amen. Und dann ist Christus siegreich auf, er hat es im 3 Tage im Totenreich verbracht und dann ist er siegreich auferstanden und jetzt ist er der zweite Adam und alle, die in ihm wiedergeboren werden zu einer neuen Schöpfung, sind Kinder Gottes und werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Auf der anderen Seite bleibt der Zorn Gottes auf den Menschen, die Christus nicht angenommen haben, und die ewige Verdammnis. Amen. Jetzt haben wir uns die Frage nochmal gestellt, das sind einfach Sachen, die nicht ganz so neu sind, aber die müssen wir uns einprägen, weil das von fundamentaler Bedeutung ist. Für diese fundamentalen Wahrheiten haben in den vergangenen Jahrhunderten viele unserer Glaubensgeschwister mit dem Leben bezahlt. Wie komme ich vom ersten Adam in den zweiten Adam? Durch drei Dinge. Erstens, ich muss das Wort, diese gute Botschaft des Evangeliums hören. Und aus dem Hören entwickelt sich der Glaube. Denn nur durch den Glauben komme ich von den ersten in den zweiten Adam. Ich muss glauben, was Christus stellvertretend für mich getan hat. Und verbunden mit dem Glauben ist Buße. Das heißt, ich muss erkennen, dass ich ohne Christus rettungslos verloren bin. Das heißt, durch Hören des Wortes, echte Herzensbuße und Glauben an das, was Christus stellvertretend für mich getan hat, komme ich in dem Moment, wo ich das getan habe, von dem ersten in den zweiten Adam. Danach ist es noch wichtig, dass wir uns taufen lassen und uns abzutrennen von der alten Natur. Amen. Und dann Empfang des Heiligen Geistes. Diese vier Dinge sind unser Anteil an der ganzen Sache. Das heißt, Gott hat alles in Christus für uns gegeben, hat alles für uns getan und das aus Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Ohne unser Verdienst. So, dann bietet er dir das an durch das Wort der Wahrheit und durch Buße und Glauben dessen, was Gott für dich getan hat, bringt er dich in dem Moment in Christus und du wirst von neuem geboren. So, und dann erwartet er von dir, dass du dich taufen lässt, um dich abzutrennen und den Heiligen Geist zu empfangen. Das sind die vier Dinge, die du tun musst. Ohne dem wird kein Mensch von neuem geboren. So, und was macht Gott? Vier Dinge von uns, nicht zu viel. Was macht Gott in dem Moment, wo er dich in Christus hineinversetzt hat? Er vergibt dir alle deine Sünden. Er beschneidet dein inneres Wesen mit der Beschneidung des Christus. Nimmt er diese Kraft des Leibes der Sünde, des Fleisches aus deinem Inneren heraus. Er reinigt dich. Er gibt dir die Rechtfertigung oder beziehungsweise die Gerechtigkeit seines eigenen Sohnes, die du niemals erkaufen oder verdienen kannst. Er schenkt sie dir in Christus, eine vollkommene Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, eine Stellung, die Adam und Eva niemals hatten. Sondern du bist in die Familie Gottes aufgenommen, die höchste Berufung, die ein geschaffenes Wesen jemals erreichen kann. Das hat Gott für jeden Einzelnen bereitet in Christus, der diese vier Schritte geht. Dann heiligt er dich. Letzte Woche haben wir die Schriftstellen, das ist bloß Wiederholung, Schriftstellen nochmal angeschaut. Er heiligt dich. Das heißt, er heiligt dich nicht nur eine Reinigung, sondern Heiligung bedeutet eine Absonderung für einen speziellen Gebrauch. Das heißt, in Christus bist du nicht nur gereinigt, sondern abgesondert von Gott, für den Dienst für ihn. Für den Dienst für ihn. An ihm, für ihn. Amen. Er schenkt dir die Gotteskindschaft, ein himmlisches Erbe und ewiges Leben. Amen. Amen. Diese ganze sind die wichtigsten Dinge, die Gott tut. Und vergleich das mal mit dem, was du tun musst. Und was Gott in seiner Barmherzigkeit mit jedem wirkt, der von dem ersten in den alten Adam hinüberwechselt. Amen. So, gut, dabei waren wir stehen geblieben. Jetzt sind wir alle da drüben im zweiten Adam. Wir sind jetzt in Christus, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind jetzt in ihm, erfreuen uns all dieser Segnungen, die Gott für uns vollbracht hat. So, aber nun, wie geht's jetzt weiter? Amen. Jetzt kommt der Punkt, über den kaum jemand so richtig spricht. Was den Menschen, den Christen in ihrem Fleisch nicht gefällt. Weil so weit geht jeder noch mit, dass man durch Buße und Glauben dann in das Reich Gottes in Christus kommt. Mit der Taufe gibt es schon hier und da Probleme. Übrigens, wie gesagt, mit diesen Grundlagen des Glaubens, von 426 an bis zur Zeit der Reformation, haben 50 Millionen unserer Brüder und Schwestern das mit dem Leben bezahlt. Einfach diese Grundwahrheiten des Wortes Gottes, was Christus gepredigt hat, was die Apostel gepredigt haben. Die haben gesagt, wir stehen zum Wort der Wahrheit und wir sind Christus und seinem Wort treu und wir beugen uns nicht diesem antigöttlichen System. 50 Millionen. Das sind in 1200 Jahren pro Jahr mehr wie 4 Millionen. Und rechnen das mal aus, in Europa, wie damals die Bevölkerungsdichte war. Wesentlich niedriger wie jetzt. Was das ausmacht, diese hohe Anzahl von Märtyrern im Himmel, die das mit ihrem Leben bezahlt haben. Und dann zur Zeit der Reformation kamen noch Zehntausende dazu. Deswegen sage ich immer wieder, diese Grundlagen sind unverhandelbar. Man kann über bestimmte Endzeitthemen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber diese Grundlagen sind unverhandelbar. Weil das ist das Wort Gottes. Amen. So, und jetzt sind wir in Christus im zweiten Adam. Jetzt drehen wir das mal wieder rum. Was erwartet Gott jetzt von uns? Das ist die Auswirkung davon. Was erwartet Gott jetzt von mir? Ja, das kommt da draus. Aber erstmal von dir selber. Was erwartet Gott von dir? Ja, richtig. Das kommt in diese Richtung, nämlich das Leben im Geist. Amen. Gott erwartet von dir ein Leben im Geist. Und das liest du so oft in den Briefen von Paulus, im Römerbrief, auch speziell im Galaterbrief, lebt euer Leben im Geist und nicht mehr am Fleisch. Das ist das, was Gott von uns erwartet, wenn wir uns in Christus befinden. Amen. Und das ist unser Punkt. Leben im Geist. Kurz gesagt, warum ist es so wichtig, im Geist zu leben? Dann schauen wir mal in Römer 8, Vers 6 bis 8. Dort schreibt Paulus, das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Das heißt, Fleisch ist alles, was zum ersten Adam gehört. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So lesen wir drei Dinge, die uns nochmal ganz klar deutlich machen, warum es wichtig ist, im Geist zu leben und unser Leben als Christ in Christus nicht mehr an der alten Natur weiterzuleben. Weil das Leben im Fleisch bringt nur Tod hervor, weil der Mensch ohne Christus war tot in seinen Übertretungen und Sünden. So produziert unser Fleisch, unsere alte Natur, auch wenn wir als Christen noch in dieser alten Haltung leben, bringt in unserem Leben nur Tod hervor. Das heißt, es tötet unser geistliches Leben. Und wenn wir nicht Buße tun, kommt dann die letzte Konsequenz. Unser Fleisch ist immer in Feindschaft gegen Gott. Es kann sich seinen Geboten nicht unterordnen. Es ist vollkommen unmöglich für das Fleisch, nach Gottes Geboten zu leben. Und dann steht einfach im Vers 8, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Deswegen ist es wichtig, im Geist zu leben. Paulus fährt dann fort, und das sagt aber zu den Römern damals, zu der Gemeinde, genauso wie zu uns heute, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, im Geist heißt in Christus und sein Geist lebt in uns. Denn wir sind ja ein Geist mit Christus, laut 2. Korinther 6, Vers 17, 18, sowas. Sind wir ein Geist mit Christus. So, und dann sagt Paulus, wer aber den Geist des Christus nicht hat, gehört nicht zu ihm. Ganz wichtig. Wer den Geist des Christus in Christus nicht hat, gehört nicht zu ihm. Der gehört noch zu der alten Natur. Das Kennzeichen desjenigen, der in Christus ist, der hat den Geist Gottes in sich. Okay, lasst uns da mal immer das Schwarz-Weiß mal, die Bibel ist da in der Hinsicht Schwarz-Weiß. Lasst uns mal das Gegenteil aufzeichnen für den Menschen ohne Christus, für die gefallene Schöpfung, wessen Geist in diesem Menschen lebt. Und das beschreibt Paulus in Epheser 2. Ab Vers 1, und auch euch, der tot wart durch Übertretungen und Sünden, also im alten Adam, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, also wie alle Menschen auch, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, jeder, auch du, ohne, bevor du zu Christus gekommen bist, warst du genauso in derselben Situation im ersten Adam. Du warst tot in deinen Übertretungen und Sünden, hast so gelebt wie alle Menschen auch. Und dieses Muster, wie die Welt lebt, ist gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich des gefallenen Erzengels Luzifer, also Satan. Und hier steht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, der Geist Satans wirkt in der gefallenen Schöpfung. Der Menschheit. Und jetzt in Christus sind wir befreit davon, wirkt der Geist Christus in uns. Amen. Es gibt nur den ersten Adam unter der Knechtschaft des Teufels, der Geist des Teufels in dem Menschen und bringt ihn zum Tod und Ungehorsam. Oder der Geist des Christus in uns bringt uns zur Heiligung, zum ewigen Leben. Amen. Es gibt nichts dazwischen. Und diese große Täuschung in der jetzigen Zeit, die hat es eigentlich schon immer der Menschheit gegeben, aber die immer mehr zunimmt, besteht darin, dass es einen Mittelweg gibt. Dass ich zwar, sagen wir, die Menschen draußen, die denken, sie sind frei, wenn sie tun können, was sie wollen, bezeichnet der Mensch ohne Christus als Freiheit. Lege mir keine Gebote auf, setze mir keine Grenzen, lass mich alles ausleben, was ich will. Wir sehen das in der Gesetzgebung mittlerweile, diesen Geist der Gesetzlosigkeit, wo der Mensch nur macht, was er will. Und er denkt, er ist frei. Dabei ist er gebunden bis zum Anschlag. Das ist eine Täuschung. Wahre Freiheit gibt es nur hier in Christus. Amen. Der Kernsatz von Satanismus ist, tu, was auch immer du willst. Aleister Crowley, das waren dann seine Worte, die er geprägt hat vor über 100 Jahren. Und das sagen mir Satanisten auf der Straße, habe ich schon mal erzählt. Ne? Ein Satanist auf der Straße. Jesus bezeugt sich, du kommst in die Hölle, wenn du so weitermachst. Der liest seine Satansbibel und solche Sachen und ich sage, weißt du, Christus kann dich befreien. Und er gibt dir ewiges Leben. Wenn du so weiter mit dem Teufel lebst, kommst du in die Hölle und wirst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ja, das weiß ich, sagt er zu mir. Aber ich will bei ihm bleiben. Weil er hat keine Gebote für mich. Und ich kann machen, was ich will. Ein ehemaliger Satanist, der sich bekehrt hat, hat das Ganze so stark durchschaut, sagt dasselbe, dass der Grundsatz des Satanismus das ist, du auch, was immer du willst. Und der als ehemaliger Satanist sagt, die meisten Menschen, die das Evangelium hören, die gute Botschaft Gottes wahrnehmen, die das auch erkennen, dass das Sinn macht, dass das Leben bringt, wollen nicht zu Christus kommen. Weil sie ihren Eigenwillen, ihrer Selbstsucht nicht aufgeben wollen. Das ist die Wurzel der alten Natur. Amen. Und das hat Christus am Kreuz für dich und für mich zu einem Ende gebracht. Sonst könntest du niemals ein Leben nach Gottes Willen führen. Amen. Also ein Leben im Fleisch sollte man vermeiden, weil dann kommt man wieder unter den Einfluss dieses Geistes, der in der Luft herrscht. Also noch bis Offenbarung 12, dann ist es vorbei. Im zweiten Himmel, dann geht es eine Etage tiefer. So. Gott erwartet Frucht in unserem Leben. Und diese Frucht kommt durch ein Leben im Geist. Gott erwartet Frucht. Er hat so unendlich viel. Er hat das Allerbeste, was er hatte, den höchsten Preis für dich investiert, dass du von A nach B kommen konntest. Durch das Kreuz in Christus. Er hat alles in dich investiert. Und jetzt erwartet er von deinem Leben Frucht. Und Frucht ist ein Leben aus dem Geist. Matthäus 7. Ab Vers 18 sagt Jesus, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, ein guter Baum in Christus kann keine schlechten Früchte hervorbringen. Wenn du in ihm bist, erwartet Gott, dass du gute Früchte hervorbringst, keine schlechten. So. Und die schlechten Früchte sind in deiner alten Natur, im ersten Adam. Und im ersten Adam kommt keine gute Frucht hervor. Vollkommen unmöglich. An den Früchten erkennt man einen Christen. Jesus sagt selbst, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also den Worten von Jesus braucht man eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen ist es für uns wichtig, dieses Leben im Geist zu erstreben, zu ersuchen und zu praktizieren. Und noch eine dritte Stelle in diesem Zusammenhang. Und zwar gehen wir mal zum Galaterbrief, Galater 6, Vers 7 und 8. In den Galaterbrief kommen wir dann noch zurück. Aber hier mal Kapitel 6, Vers 7 und 8. Und dort schreibt Paulus, irrt euch nicht. Oder das Wort sagt auch, lass dich nicht irreführen, lass dich nicht verführen, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht betrügen. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Das sind wieder so ganz klare Aussagen. Und es beschreibt nochmal die Wichtigkeit des Lebens in Christus, im Geist und im Fleisch. Und in diesen Versen bringt auch Paulus ganz klar zum Ausdruck, dass es möglich ist, für einen Christen wieder im Fleisch zu leben. Denn hier steht, wer auf sein Fleisch sät, du kannst wieder auf dein Fleisch sehen, du kannst wieder zurückkehren, du kannst diesem wieder Raum geben. Würde ich mal eher so bezeichnen. Du kannst diesem wieder nachgeben, wird er in die alten Muster zurückfallen. Sehen, was bedeutet sehen? Auf seine menschliche, selbstsüchtige Natur sehen, bedeutet sich im Handeln und Verhalten von dieser bestimmen zu lassen. Du sagst aber, bist in Christus, aber dein ganzes Handeln, dein Verhalten wird bestimmt von deiner alten Natur, vom Fleisch. Das heißt, von deinem Eigenwillen, von deinen Emotionen und von deinen eigenen Gedanken. Du lebst genauso weiter wie vorneweg. Und die Frucht, die daraus hervorkommt, ist Verderben. Und das beschreibt Paulus, dass wir Gott verächtlich machen, dass wir ihn verspotten mit unserem Leben. Ihn, der so viel in uns investiert hat und wir keine Frucht hervorbringen und wieder in die alten Muster, von denen Christus uns ja mit seinem Blut befreit hat, mit seinem Opfer, wieder zurückfallen und wieder weiterleben wie vorneweg, bedeutet Gott zu verspotten und ihn verächtlich zu machen. Sehen auf den Geist bedeutet, sich in seinem Handeln und Verhalten vom Geist Gottes bestimmen zu lassen, und die Frucht ist ewiges Leben. Du hast die Möglichkeit, auf zwei Felder deine Saat auszusehen. Ja, an ihren Früchten werdet ihr erkennen. Damit eine Frucht überhaupt hervorkommen kann, braucht es zuerst ein Samenkorn. Früchte sind nicht gleich ein Baum. Früchte brauchen Zeit zum Wachstum. Und es braucht eine Aussaat. Jetzt bestellt ja jeder seinen Garten und so, die Beete. Also die Tomaten sind ja nicht gleich da. Das heißt, du musst erst eine Saat sehen, du musst sie kultivieren und dann kommt die Frucht hervor. Und die Frucht sieht man erst später, in einem bestimmten Zeitabschnitt später. So ist es genauso, wenn wir uns auf unsere alte Natur sehen, kommen nach und nach diese alten Muster wieder hoch und die schlechten Früchte in unserem Leben. Und das tötet die Beziehung zu Gott, das tötet die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und genauso, wenn wir auf den Geist sehen, kommt die Frucht hervor, unser Leben fängt an, sich zu verändern. Das geschieht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Aber wenn du zurückschaust in deinem Leben oder andere dir das bestätigen, dass du vor 10 Jahren noch anders drauf warst als jetzt, dann ist ein gutes Zeugnis, das dir bescheinigt, dass du im Geist lebst und dass sich bei dir was verändert hat. Wenn sich nichts verändert hat, innerhalb von 5 bis 10 Jahren, du noch genauso lebst wie damals, dann hast du größtenteils auf dein altes Fleisch gesät. Denn das stoppt immer das geistliche Leben. Es bringt Verderben hervor. Dieselbe Aussage finden wir in Römer 6 nochmal wieder zurück. Das heißt, hier wird etwas zum Ausdruck gebracht, was viele Christen nicht hören wollen, wo Paulus ja schreibt im Vers 16, Kapitel 6, im Römerbrief: Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven oder Knechten, Dienern hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Du hast nur zwei Optionen. Wie gesagt, die dritte gibt es nicht. Diese dritte Option, diesen Mittelweg, hat der Humanismus erfunden und es ist eine Täuschung des Teufels. Entweder du gibst dich als Sklave hin, um zu gehorchen, nämlich der Sünde, der alten Natur zum Tod, oder du gibst dich Gott hin als Sklave, als Diener, dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Es gibt nur diese beiden Optionen. Wenn wir Gott nicht gehorsam sind, werden wir wieder Sklaven der Sünde. Und der Sklaventreiber ist der Geist des gefallenen Engels. Amen. Und er versucht mit aller Macht, dich wieder dorthin zu bringen, unter seinen Herrschaftsbereich. Darum sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Nämlich im Geist leben, sich Gott dienstbar machen, ihm gehorsam sind, damit eine Frucht hervorkommt. Und Paulus beschreibt uns diese Frucht in ein paar Versen weiter. Im Vers 22. Er spricht die ganze Zeit von diesen Dingen. Ich nehme bloß mal ein paar Sequenzen raus, damit wir das in dieses Bild einbauen und besser verstehen. Jetzt aber, Vers 22, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid. In Christus durch das Kreuz sind wir frei von der Sünde. Amen. Jeder Christ jubelt und schreit Halleluja und singt ein neues Lied. Amen. Aber der Paulus, der macht hier weiter und sagt, Sünde frei, Gott dienstbar. Wer singt dann noch Preis dem Herrn? Nur ein geistlicher Christ. Amen. Versteht ihr? Das sofort schwenkt Paulus in diese Richtung und führt uns in Christus, dass wir dort bleiben. Von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden, habt ihr als Frucht die Heiligung, als Ende das ewige Leben. Diese Frucht, die Gott von uns erwartet, ist Heiligung. Wer hat es vor uns gesagt? Veränderter Lebensstil? Oh, Robert. 1:1. Genau. Lass uns das praktizieren. Als Frucht ist die Heiligung, als Ende das ewige Leben. Das heißt, Gott dienstbar bedeutet, das Leben im Geist bedeutet Leben in Christus, Leben in und aus der Gnade Gottes, ein Leben im Gehorsam in der Nachfolge als ein Jünger. Amen. Deswegen spricht das Neue Testament, wenn es um Gemeinde geht, nur von Jüngern. Weil Jünger sind diejenigen, die dem Meister folgen, und der Meister war seinem Vater in allen Dingen gehorsam. Und den Geist, den wir empfangen haben, ist der Geist des Sohnes, der Geist des Christus, und wir haben denselben wie er, und das ist der Geist des Gehorsams. Der uns mit dem Vater verbindet, aber es ist ein Geist des Gehorsams. Und zu diesem Leben in der Nachfolge als Jünger braucht es drei Grundeigenschaften in unserem Herzen. Die ersten beiden Grundeigenschaften musst du dir entwickeln. Die dritte kriegst du dir als ein Geschenk dazu. Amen. Und die erste Grundeigenschaft, die es braucht, um ein Leben im Geist zu führen, ist Demut. Demut hält dich in Christus. Und Demut kriegst du nicht als Frucht des Geistes so mal geschenkt, sondern Jesus sagt, Matthäus 11, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herzen demütig. Demut musst du vom Bild von Jesus lernen und das musst du im täglichen Leben praktizieren. Das ist eine Eigenschaft, die in dir wachsen muss, die reifen muss, die sich bewähren muss. Amen. Das muss sich in deinem Herzen entwickeln. Oder in meinem genauso, in unserem. Und das Zweite, was dort ganz eng zusammengehört, ist die Furcht des Herrn. Ich stecke das bloß mal rein, jetzt gehen wir weiter ins Detail. Und diese zwei Dinge musst du kultivieren, du musst sie erflehen und du musst sie praktizieren und in deinem Herzen entwickeln. Beides steht nicht in den Früchten des Geistes. Aber in diese Kombination von Demut und Furcht des Herrn steht in Sprüche 22, Vers 4. Sprüche 22, 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das heißt, die Frucht von dem, wenn du diese Grundhaltung in deinem Herzen entwickelst, Demut und Furcht des Herrn, so hast du hier diese Kombination. Und zwar die richtige Reihenfolge. Der Lohn davon, wenn du das entwickelst, ist Reichtum. Das heißt geistlicher Reichtum. Du bist gesegnet und das, was Christus in dich hineingelegt hat, deine Gaben, Befähigung, deine Berufung, all das, was Gott für dich geplant hat, kann sich dann erst entwickeln. Ehre und Leben. Und zwar die Ehre kriegst du nicht von Menschen, sondern von Gott. Und das Leben ist klar, das ewige Leben. Wenn wir diese Grundhaltung entwickeln, haben wir eine Grundhaltung, eine Grundlage in unserem Herzen, wo Gott das Dritte in unser Herz hineingibt und das dann auch in unserem Herzen bleibt. Und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes braucht als Grundlage die Demut, die Wahrheit und die Furcht des Herrn. Ansonsten wird es humanistisches, seelisches Zeugs. Amen. Und diese Liebe ist eine Gabe des Geistes. Die kriegst du geschenkt. Weil Liebe kann man sich nicht entwickeln. Die Liebe Gottes ist nicht in uns. Die brauchen wir als Geschenk. Amen. So, und diese drei Grundhaltungen als Leben, wohlgemerkt, wir reden von dem Leben im Geist, Demut, Furcht des Herrn und die Liebe zu Gott, bringen etwas hervor in uns. Nämlich Gehorsam aus Liebe und nicht aus Gesetzesdruck. Gehorsam aus Liebe, erstens, und Ausdauer. Ausharren, dranbleiben. Und das kennzeichnet das Leben eines Christen, eines Jüngers, der im Geist lebt. Gehorsam und Ausdauer. Manchmal sind wir gehorsam, kennen wir alle. So, ich weiß, wir haben eine Berührung mit dem Herrn erlebt, wir sind da aufgebaut und versprechen dem Herrn alles in unserem Leben zu geben und alles zu tun. Wir sind so von seiner Gegenwart erfüllt, dann kommt das andere. Denn Paulus sagt ja, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und die Bedrängnisse sind dazu da, dass wir uns bewähren in unserem Glauben. Und wenn die Bedrängnisse kommen, dann kann sich das manchmal wieder ein Stück verflüchtigen. Ausdauer, egal wie die Emotionslage ist, egal wie unsere Seele es geht, wie die Umstände sind, Gehorsam, Ausdauer. Das ist das, was nur der Geist Gottes in uns hervorbringt. Amen. Jesus hatte diese Grundhaltung, Gehorsam, und er war seinem Vater in allem Gehorsam und er war ausdauernd. Er hat sich nicht beeinflussen lassen, auch als seine Jünger dann noch gegangen sind, am Kreuz war allein. Johannes blieb noch bis zum Schluss, aber hat so viel Widerstand erlebt, er hat sich davon nicht beeinflussen lassen. Amen. Nochmal, Demut, Furcht des Herrn, Liebe zu Gott, bringen in uns diesen Gehorsam und diese Ausdauer hervor. Und das ist das Leben im Geist. Damit beginnt es. Damit hältst du es am Leben. Das sind die Rahmenbedingungen dazu. So. Und wenn du dich in Christus befindest, beginnt in dir etwas, was du vorher nicht gekannt hast. Es beginnt ein innerer Kampf. Vorher fand dieser Kampf außerhalb von dir statt, nur außerhalb. Und das war dieser Kampf um deine Seele zwischen Licht und Finsternis. Und jetzt ist dieser Kampf außerhalb, ist er immer noch da, aber jetzt hast du eine Waffenrüstung gekriegt, um dich vor diesen Angriffen des Teufels von außen zu schützen. Aber dann hat sich ein Kampf nach innen verlagert, der vorher nicht vorhanden war. Und jetzt fängt nicht der Teufel in dir an zu arbeiten oder zu kämpfen, sondern das, was vorher unter seiner Herrschaft stand, meldet seine Herrschaftsansprüche an, nämlich das Fleisch. Und das Fleisch ist die fünfte Kohorte des Teufels. Das heißt, durch das Fleisch hat er Zugang zu einem wiedergeborenen Christen. weil das Fleisch gehört ja zu ihm. So, wer jetzt noch nicht so lange bekehrt ist, der weiß, was das bedeutet, dass plötzlich ein Kampf in uns stattfindet. Man hat dir vielleicht gesagt, komm zu Christus, Gott liebt dich, alles wird gut. Ja, aber man muss den Leuten erzählen, was dann abgeht, damit sie nicht wieder abfallen. Weil dann beginnt ein innerer Kampf. Und man muss trainiert werden, diesen Kampf zu kämpfen, um siegreich zu sein und zu bleiben. Und Paulus beschreibt das in Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch, die alte Natur, ne, unter diesem Sammelbegriff, steht, oder gelüstet, ist nicht die richtige Übersetzung, steht gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Die beiden widerstreben einander, sodass er nicht tut, was er wollt. Das heißt, in dir beginnen diese Restbestände in deiner Seele, in deinem Verstand, deinem Eigenwillen, dein Stolz, rebellischen Grundverhalten, Unabhängigkeit, die Dinge, die aus in deinen Emotionen sich befinden durch Verletzung und dein Verstand, der noch nicht erneuert ist. Durch diese Dinge kommt ein, die kommen hoch und es entsteht ein Schlachtfeld und sie kämpfen gegen den Geist in dir, gegen den wiedergeborenen Geist. Sodass du manchmal nicht das tust, was du eigentlich willst. Hinterher tust du Buße und bittest Gott um Vergebung, weil der Heilige Geist dich überführt hat und du gehst wieder in die richtige Richtung und dann geht das wieder von vorne los. Das Leben im Geist beinhaltet einen Kampf. Und dieser Kampf in dir ist das Zeichen, dass du von neuem geboren bist. Erst kommt der Friede, wo Gott dich versöhnt mit sich selbst. Ja? So. Aber wenn das Anfängliche mal nachgelassen hat, dann kommt das Alte wieder durch. Nach einer gewissen Zeit meldet sich zu Wort. Weil es ist dann nicht, auch mit der echtesten Buße, Glauben und Taufe, ist noch nicht alles von unserer alten Natur weg. Oder der Feind versucht uns zu täuschen, zu verführen, wieder in die alten Dinge zurückzufallen. So, und deswegen ist dieser innere Kampf das Zeichen, dass du wiedergeboren bist und dass dein Geist lebt, dass dein wiedergeborener Geist aufsteht gegen das Fleisch, dass er sich wehrt dagegen, dass er anfängt dagegen zu kämpfen. Und wenn dieser Kampf nicht stattfindet, in dir, kannst du mal in dir reinschauen oder dein Leben mal prüfen, wenn dieser Kampf nicht stattfindet, ich sage nicht, dass da täglich stattfindet, ich sage nur, wenn dieser Kampf nicht in dir stattfindet, dann bist du entweder so durchgeheiligt, zur Abholung bereit. Du hast keinen Raum mehr auf dieser Erde, du bist schon im... Ja, ich schätze mich nicht so ein und ich schätze bei uns in der Gemeinde niemanden so ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wäre ähnlich, oder? Genau. Also würden wir diesen Aspekt schon mal streichen. So, und wenn du diesen Kampf nicht in der Stadt finden hast, ab und zu mal, und du noch nicht durchgeheiligt bist, dann ist das Anzeichen dafür, dass die Restbestände deines Fleisches aus dem ersten Adam, aus deiner Seele, dich als wiedergeborenen, in Christus versetzten Christen wieder stark unter Kontrolle hat. Und das zeigt sich durch Gleichgültigkeit, Lethargie, eine Haltung, die Jesus ganz scharf kritisiert in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Laodicea, nämlich Sattheit, Selbstgenügsamkeit, daraus kommt Lauheit. Also wenn du denkst, ich habe schon alles genug, so wie ich jetzt lebe, ist doch alles okay, was will denn da jetzt von mir? An mir geht's gut. Ich bin gesegnet in allen. Ich lebe ja mein Leben in Christus. Ich komme zum Gottesdienst, mache dies, das und jenes. Mir geht's so gut. Was will ich denn noch mehr? Diese selbe Grundeigenschaft von Sattheit, Selbstgenügsamkeit hatte die Gemeinde in Laodicea. Und Jesus sagt zu ihnen: Pass mal auf, meine Guten, ich werde euch mal die Augen öffnen, wie ich euch sehe. Und das bringt das Fleisch hervor und einen falschen Frieden, der uns in dieser falschen Sicherheit wiegt. Und hinter dem ersten Adam, der alten Natur, steht der Geist des gefallenen Engels. Da all diese Dinge sind auch Werke des Fleisches, nämlich diese Gleichgültigkeit, diese Sattheit, diese Lauheit. Geistliche Müdigkeit, habe ich schon mal gesagt, wenn es dann so ist, wenn das ans Bibellesen geht oder beten oder so, und dann jetzt mal nichts weg. Das kann aus dem Fleisch sein. Und wenn es permanent stattfindet, dann ist es ein Geist dahinter. Zwei. Geist der Schlafsucht und dahinter ist ein religiöser Geist. Weil ein religiöser Geist kommt aus dem Leben in Christus ohne eine Beziehung mit ihm. Und das lässt dir jedes Mal deine Aufmerksamkeit runterfahren, wenn es um geistliche Dinge geht. Das sind alles Dinge des Fleisches. Wohlgemerkt dahinter, man darf nicht so naiv sein, dahinter steht dieser gefallene Engel, der uns wieder zurückbringen will in sein Reich. Gut, aber machen wir mal weiter. Erst nochmal betonen wir mal diese Seite, damit wir wissen, um was es geht. Denn die Werke des Fleisches werden uns auch ganz klar aufgezeigt in Galater 5. Und hier gibt Paulus eine Liste weiter. Eine weitere steht im Korinther- und Epheserbrief. Aber lasst uns mal, dies wird die umfangreichste, lasst uns mal diese Liste durchgehen und was Paulus hier als Werke des Fleisches beschreibt. Und dann kannst du mal deinen Herrn bitten, dich mal überprüfen zu lassen, ob du solche Dinge in deinem Leben wiederfindest. Und da schreibt Paulus: Offenbar sind die Werke des Fleisches, welches sind Ehebruch, Unzucht und Unreinheit. Damit kann man was anfangen. Also Ehebruch, Unzucht ist jegliche Art von sexueller Betätigung außerhalb eines Ehebundes. Unreinheit geht in denselben Bereich, geht aber dann, weil es extra erwähnt wird, geht in unreine Handlung, unreine Gedanken, unreine Träume, unreine Bilder, die du dir anschaust, Pornografie und diese ganzen Dinge. Dann Zügellosigkeit, alles, was über ein gewisses Maß geht, wenn die Zügel losgelassen werden, die alte Natur geht immer ins Maßlose, in verschiedenen Bereichen des der fleischlichen Lüste und Begierden. Dann Götzendienst, wenn wir etwas mehr lieben wie Gott. Zauberei, hier steht es als Werk des Fleisches. Das hat in erster Linie nichts mit Hexerei, Okkultismus und Zauberei zu tun, sondern als Werk des Fleisches, Zauberei ist die seelische Zauberei. Und die seelische Zauberei ist immer die Wurzel, wenn Mensch dann auch in diese andere Kategorie reinfällt, nämlich offene Hexerei zu betreiben. Und die seelische Zauberei ist Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle. Das heißt, die Seele versucht zu beherrschen. Hexerei und Zauberei bedeutet Macht ausüben, seinen Willen aufdrücken, und die seelische Zauberei macht das durch Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle. Und das ist auch ganz wichtig zu beachten im Befreiungsdienst, wenn du Dämonen austreibst von Leuten, die im Hexerei waren, die gehen. So, wenn ein Mensch sich zu Christus bekehrt, diese Geister der Hexerei, diese Generationsflüche und diese alte Mächte hin, dort kannst du binden und die gehen raus. Aber du musst unbedingt in dieser Person diese seelische Hexerei noch mit rauswerfen. Diese Rebellion, diesen Stolz und daraus, das ist die Grundwurzeln des Fleisches, die Paulus hier anschreibt, nämlich Manipulation, Einschuss, Kontrolle, die noch dazukommen und die müssen aus der Seele rausgeworfen werden. Das sind auch Geister dahinter, die müssen raus. Ansonsten wird diese Person nicht richtig frei und diese Grundmuster bleiben in ihr bestehen. Ich sage das jetzt nicht aus Theorie. Es ist wirklich, wir haben es erlebt, es ist so. Weil das ist ein Werk des Fleisches. Und darauf baut dann das andere auf. So, dann Feindschaft, alles, wenn man totalen Widerstand oder Widerspruch mit anderen Menschen ist, also offene Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Wutausbrüche. Vielleicht finden die ersten sich schon wieder. Wenn du dich bis dahin in dieser Liste noch nicht wiedergefunden hast, dann sicher in der nächsten, was Paulus ja schreibt, nämlich Selbstsucht, wenn wir uns hauptsächlich um uns selber drehen. Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord. Mord ist nicht, dass du jemanden umbringst, sondern in Gedanken. Menschen hassen aus Bitterkeit, steht Hass. Du wolltest, dass dieser Mensch nicht mehr lebt. Sagst es nicht. Aber innerlich denkst du das. Und das ist Mord. In den Augen Gottes. Und es ist ein Werk des Fleisches. Und das kommt aus Hass, Bitterkeit und deinem eigenen Sinn. Zieht doch bei deinem Mord. Trunkenheit, also was dann in ein Übermaß reingeht, Fressgelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist nur ein Teil dieser Liste und Paulus setzt bei allen drei Aussagen in Korintherbrief, Epheserbrief und Galaterbrief, setzt er als Ende drunter, die sowas tun, die im Christus sind und diese Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und das Reich Gottes nicht erben bedeutet, man hat keinen Anteil daran. Oder noch klarer gesagt, man kommt dort nicht rein. Und im Epheserbrief sagt er sogar, lasst euch nicht täuschen. Über diesen, die diese Dinge weiter praktizieren, bleibt der Zorn Gottes, weil dann bist du wieder hier. Und viele sagen dir heutzutage, du bist in Christus, bist gerettet und was du jetzt tust, hat keine Auswirkung mehr auf deine Beziehung zu Gott. Und es ist eine Lehre, die nicht von Gott kommt, sondern aus der Hölle. So. Und dann geht es weiter. Paulus beendet. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem anderen Teil, zum Leben im Geist. Und da sagt er, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die der Geist Gottes in dir hervorbringt. Amen. Wenn du ihm Raum gibst, das ist nicht etwas, was du kultivieren musst, wie die Demut und Furcht des Herrn, sondern die Liebe fällt da rein, das sind Geschenke Gottes an diejenigen, die im Geist leben. Kommt diese Frucht hervor. Und wenn du den Text genau durchliest, erkennst du, dass Paulus die Werke des Fleisches anspricht und nicht die Früchte des Fleisches. Weil in dir die Restbestände deiner alten Natur noch drin sind und sie können diese Werke hervorbringen. Aber die Frucht ist etwas, was der Heilige Geist in dir hervorbringt, wenn du ihm den Raum gibst. Und das geschieht manchmal, ohne dass du es selbst bemerkst. oder gleich bemerkst. Er bringt dir in dir diese Frucht hervor. Und wohl bemerkt, vor der Frucht kommt das Säen. Bevor diese Frucht der Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter in mir hervorkommen kann, muss ich eine Saat aussehen. Ich muss dem Geist Gottes Raum geben, dass sich das in mir entwickelt. Und zum Schluss werden wir nochmal diese Dinge durchgehen. Wie sehe ich auf den Geist? Wie kann ich das praktisch tun? Oder was kann ich praktisch tun, damit der Geist Gottes in mir so einen Raum gewinnt, dass die Samenkörner des guten Wortes Gottes sich in mir entfalten können und eine reiche Frucht der Heiligung zur Ehre Gottes hervorbringen? Ich habe nur 4 Punkte, ist überschaubar, lässt sich mal halt auch gut integrieren. Das erste ist Wissen. Wissen und Erkenntnis. Du musst erst mal wissen, um was es geht. Und deine Gedanken brauchen diese Veränderung, damit du in diese Richtung gehen kannst. Und diese Veränderung kommt durch das Wort Gottes. Und das Wissen, würde ich jetzt mal die Schriftstelle 1. Korinther 2, Vers 12 dort rausziehen, um das zu beschreiben. Ich lese nochmal zuvor den Vers 9, 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann Vers 12. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, Gott hat uns seinen Geist gegeben, der aus Gott ist, dass du wissen kannst, was dir von Gott hier geschenkt ist. Das ist das Leben im Geist beginnt, dass der Geist Gottes dir vermittelt, was Gott dir in seiner Barmherzigkeit in Christus geschenkt hat. Es gibt noch eine andere Schriftstelle dazu, die das nochmal beleuchtet, das ist in 2. Petrus 1, wo dort steht, dass uns seine Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben in Gottseligkeit und Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis Christus und durch die kostbaren Verheißungen. Amen. So, das ist ähnlich gelagert. Das heißt, durch das Wort Gottes empfängst du erstmal ein Wissen vom Heiligen Geist, was dir in Christus zur Verfügung gestellt worden ist, um ein siegreiches Leben zu führen. Und das Allerwichtigste ist, dass du den Geist Gottes in dir hast. Und dieses Wissen beinhaltet, dass du Gott erkennen musst, wie er ist. Und das hat auch was mit Gottes Furcht zu tun, denn die Größe Gottes zu erkennen, produziert immer Gottes Furcht. Weil Gottes Kraft sich in uns erweist und oft ist es so, dass wir das gar nicht richtig wahrnehmen. Und warum nehmen wir das oft nicht richtig wahr, wie Gott sich in seiner Kraft in uns erweist? Weil unser Blick auf uns gerichtet ist. Und das Erste, was der Geist Gottes macht, wenn es um das Wissen, das Erkennen geht, dessen, was Christus und Gott der Vater für uns getan hat, er wendet unseren Blick, der immer auf uns selbst gerichtet ist, von wie es üblich war, bevor wir zu Christus kamen, hier in Christus nicht mehr. Hier geht es darum, dass der Geist Gottes unseren Blick auf Gott richtet und auf die Erkenntnis seiner selbst, auf die Erkenntnis Jesu Christi. Und diesen Blick dürfen wir nie verlieren. Ihr Lieben, wenn wir siegreich durch die nächste Zeit gehen wollen, brauchen wir diesen Blick auf ihn und nicht auf uns selbst. Deswegen kannst du das Gebet täglich beten, was Paulus für die Gemeinde in Ephesus gebetet hat, in Epheser 1, ab Vers 17. Und Du kannst es täglich für dich auch benutzen. Gott der Herrlichkeit, Vater unseres Herrn Jesus Christus, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Gib mir den Heiligen Geist, dass er mir diese Offenbarung in meinem Herzen schenkt, wer du Vater bist und wer du Christus bist. Dass ich dich erkenne, wie du wirklich bist. Und dann, wo geht der Blick hin? Zu Gott, ihn zu erkennen. Und das nächste ist, erleuchte die Augen unseres Herzens. Das heißt, hier muss eine Lampe angehen. Hier muss sich etwas auftun, erleuchte, was vorher blind war, erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind, wie überreich das Erbteil für die Heiligen ist. Und das dritte, wie überschwänglich groß sich deine Kraft an uns erweist, die wir glauben. Dieselbe Kraft, die er in Christus wirksam hat werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Amen. Ihr Lieben, das ist das, was Gott in dir wirkt. Aber wir fangen immer so an mit dem letzten Punkt. Die Kraft Gottes in mir wirkt, die an der Christus und der Auferstehung gewirkt hat. Na, wo ist denn das in mir? Ich spüre nichts, merke nichts, höre nichts, sehe nichts. Wir müssen mit dem ersten Punkt anfangen. Und der erste Punkt, um überhaupt mitzukriegen, was Gott in dir wirkt, brauchst du eine Erkenntnis seiner selbst. Gib mal die Reihenfolge, die Paulus vorgibt. Das ist nämlich Geist, im Geist. Ihn zu erkennen. Und dann die erleuchteten Äuglein, damit wir das erkennen können. Amen. Amen. Und dann wirst du erkennen, welche Hoffnung für dich bereit liegt. Welches reiche Erbteil im Himmel für dich bereit liegt. Oh, jetzt schon auf der Erde, wirst du eintreten kannst. Und wie überschwänglich groß seine Kraft in dir wirkt. Amen. Also, das, wie sehe ich auf den Geist, wegschauen von sich selbst und den Heiligen Geist bitten, Christus, den Vater, zu erkennen. Und das Wort Gottes, was er uns alles geschenkt hat. Das Wort Gottes, ja, genau. Das zweite, das lässt sich gut merken, Wissen, das nächste ist Gewissen. Wissen, Gewissen. Leben im Geist. Wissen aus Gewissen, Wissen kommt Gewissen. Das heißt, das Gewissen ist ein Teil deines Geistes, wird durch den Heiligen Geist wiederbelebt, was vorher durch die Sünde abgestumpft ist, und der Heilige Geist arbeitet auch ganz stark durch das menschliche Gewissen. Und das schlägt sofort an, wenn du sündigst. Leben im Geist. Paulus hat an einer Stelle mal geschrieben, eine erstaunliche Aussage getroffen. Ich habe ein reines Gewissen mir bewahrt bis zum heutigen Tag. Wer kann sich das von sich selbst behaupten? Paulus konnte das. Halte dein Gewissen rein. Sofort, wenn der Heilige Geist dich anrührt, sensibel zu seinem Gewissen, sofort du Buße. Bekenne deine Sünden, wenn er dich überführt, und komm wieder sofort in Ordnung mit Gott. Entwickle das zu einer Grundhaltung. Das ist das Leben im Geist. Weil die Sünde trennt dich wieder von Gott. Und wenn du bekennst und die Sünde lässt, bleibst du in ihm. Ich habe das schon seit ja, vielen Jahren zu einer gewissen Grundhaltung gemacht. Und das ist wieder etwas, was keine Theorie ist, was ich jetzt sage. Und interessanterweise, ich sage es mal zur Ehre des Herrn, interessanterweise habe ich zwei prophetische Worte von wirklich guten Propheten erhalten, die mich nicht kannten, die genau das bestätigt haben. Also so hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, das ist gut, mach du weiter so. Und das eine war 2011 in Kansas City, als wir im IHOP waren. Das waren sehr gute Propheten, die haben 2-3 Sachen über die Gemeinde prophezeit, die sich alle erfüllt haben, aber immer noch am Erfüllen sind. Und dann haben die gesagt, du bist sehr sensibel und du reagierst sofort, wenn der Heilige Geist dich überführt, tust sofort Buße. Mach weiter so. So, und das war 2011. Das war ganz drüben im Westen, in den USA. Und letztes, wann war das? Dieses Jahr, ja. Da hat man das Treffen mit dem Prophet aus der Ukraine, sehr guter Mann. Da habe ich das zweite Mal getroffen. Und da fängt an, über uns zu prophezeien. Und als erstes sagt er genau dasselbe. Du bist so sensibel, dass du sofort Buße tust, wenn der Heilige Geist dich überführt. Weil sie bestätigt das auch, also wenn die Frau das noch bestätigt hat. Das ist eine Grundhaltung, die man sich als Leiter muss man ein Vorbild sein, die man sich angewöhnt hat. Und das ist gut, wenn der Herr das nochmal bestätigt. Und ich gebe es euch als Empfehlung mit, macht das. Das ist Leben im Geist. Wissen, Gewissen. Das Dritte, jetzt kommen wir dann zur Sache, jetzt geht es in den Kampf. Und der Kampf, der wird siegreich geführt, nachdem du Gott erkannt hast, nachdem du weißt, wer du bist in ihm, was dir in ihm geschenkt ist, nachdem du ein sauberes, sensibles Gewissen hast, dann kannst du einen siegreichen Kampf gegen das Fleisch führen. Und da ist uns in Römer 8, Vers 13 überliefert, gibt Paulus uns die klare Anweisung, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Immer wieder dasselbe. Wenn ihr als Christen wieder an das Alte zurück wollt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hier ist derselbe Kampf beschrieben. Geben wir dem Fleisch nach in uns der alten Natur, wird das geistliche Leben in uns sterben. Wenn wir aber nicht durch die eigene Kraft, sondern den Heiligen Geist bitten, dass er diese Werke des Fleisches in uns zerstört, dann werden wir leben. Amen. Und das ist dir in Christus geschenkt. Du musst nicht mehr selbst gegen diese Dinge kämpfen, weil es für deine eigene Kraft unmöglich ist, die Werke des Fleisches zu zerstören. Du musst den ranlassen, der die Kraft dazu hat. Und diese ganze Liste von Galater 5, die Werke des Fleisches, wenn du was wiedererkannt hast in deinem Leben, dann bitte den Heiligen Geist, töte in mir dieses Werk des Fleisches. Und du wirst siegreich sein. Amen. Und dann kannst du schon mal in den Zustand reinkommen, wo diese inneren Kämpfe nachlassen, wo es weniger wird und wo es mehr in Stabilität einmündet. Bitte ihn, dass er das tut. Das war der dritte Punkt, nämlich, dass es ist ein Kampf. Und der Kampf wird nur gewonnen, wenn der Gegner außer Gefecht gesetzt wird. Oder wie man jetzt, ich kriege ja täglich so eine Liste von aktuellen Nachrichten aus Israel und dann steht immer drin, neutralisiert, so und so viel, 13.000 Terroristen neutralisiert. Also ist jetzt, eigentlich sind die tot, ne? Aber man sagt da heutzutage neutralisiert. Und so kannst du den Heiligen Geist bitten, dass er in dir das Fleisch neutralisiert. Amen. So, der vierte Punkt wird uns in Galater 5, Vers 16 von Paulus selbst beschrieben und dann im Epheser nochmal. Der vierte Punkt ist Galater 5, 16. Ich sage aber, wandelt oder führt euer Leben nach dem Geist voll des Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, richte deinen Blick nicht auf die Sünden, auf die Dinge, die dir zu schaffen machen, sondern fang an, ein Leben voll des Geistes zu führen. Und wenn du voll, ich sag's mal so, wenn du voll des Geistes bist, wenn du den Heiligen Geist hast, voll des Geistes bist und dein Leben einfach im Geist führst, dann wirst du die Lüste des Fleisches keineswegs erfüllen. Das geht gar nicht. Und so nenne ich den vierten Punkt, alle Zeit voll des Heiligen Geistes. Epheser 5, Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Werdet voll Geistes. Das ist aber harmlos ausgedrückt. Was Paulus hier eigentlich schreibt im Urtext, ist eine Befehlsform. Er sagt, seid alle Zeit voll des Heiligen Geistes. Werdet oder seid alle Zeit voll des Heiligen Geistes. Das ist eine Befehlsform, die er spricht, dass wir alle Zeit voll des Geistes sein müssen. Und wenn du voll des Geistes bist, voll mit dem Heiligen Geist, wenn du ihn bittest, füll mich ganz neu, füll mich bis zum Überfließen, nimm alles in mir ein. Ich unterordne mich deiner Führung, Leitung, deiner Herrschaft. Leite mich durch diesen Tag. Und dass du tägliche Gemeinschaft mit ihm hast, macht dich voll des Heiligen Geistes. Und er macht noch weiter und sagt, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt den Herrn in euren Herzen und sagt Gott dem Vater, Dank alle für alles in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, durch Lobpreis, Anbetung, Lieder, die Gott verherrlichen, tu das in deinem Herzen, singe und rede in neuen Sprachen und danke Gott alle Zeit. Das hält dich im Geist und füllt dich alle Zeit mit dem Geist Gottes. Und hab auch täglich Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort und Gebet und dann hast du Gemeinschaft mit dem Geist. Wenn du, das sind alles solche Sachen, die wir manchmal als Last empfinden, aber eigentlich dient das zu unserer Befreiung. Das heißt, wenn wir täglich früh am Morgen Gemeinschaft mit Gott haben, im Wort und im Gebet, bevor wir an den Tag gehen, wenn wir als Ehepaar zusammen beten und wenn es 5 Minuten ist am Tag oder 10, wenn wir als Familie uns täglich treffen, um dort eine kurze Zeit Gebets- und Bibelaustausch zu haben, wenn wir als Gemeinde gemeinsam beten, das sind keine Lasten, die Gott auf einen jetzt wiedergeborenen Christen drückt, weil er sonst nichts zu tun hat, sondern das ist etwas, was dich in Christus hält, was das Leben im Geist beflügelt, belebt, dass du nicht wieder zurückfällst in dein Fleisch. Das ist der Grund. Denn wenn wir nicht die Gemeinschaft mit dem Geist Gottes haben, haben wir Gemeinschaft mit dem Fleisch. Und zum Schluss Sprachenreden. Das ist ganz wichtig. Durch Sprachenreden, laut Judas 24, gibt es jetzt viele Dinge. Ich erwähne es bloß nochmal. Durch das Sprachenreden baust du deinen Geist auf. Ich habe Paulus 1. Korinther 14. Wer im Sprachen betet, erbaut sich selbst. Und was heißt sich selbst erbauen? Dich mit dem Geist Gottes füllen, damit du ein Leben nach dem Geist führen kannst. Amen. Darum hat dieser Paulus hat an die Korinther geschrieben, ich bete mehr in Sprachen wie ihr alle zusammen. Deswegen war er voll im Geist. John G. Lake hat sich das Beispiel von Paulus zu Herzen genommen. Er hat da über 100.000 ärztlich bezeugte Heilungen innerhalb von 4 Jahren durch ihn seinen Dienst. Und er sagt, ich nutze jede freie Minute, um laut in Sprachen zu beten. Und dass ich überhaupt fit bin, den Menschen zu dienen, dass mein innerer Mensch aufgebaut ist. Es gibt noch viel mehr wunderbare Begleiterscheinungen durch das Sprachenreden. Reinigst du auch deinen Geist, dein Fleisch, dein Verstand. Dann gehen solche Gedanken, solche Emotionen, auch von Ärger, Groll, Bitterkeit, auch Unsicherheit, Sorgen, Gedanken, die werden durch den Fluss des Sprachenredens aus uns herausgespült, wenn wir uns längere Zeit nehmen dazu. Und es hält den Teufel auf Distanz. Amen. Gut, also, wie sehe ich auf den Geist? Wissen, Gewissen, töten und werdet alle Zeit voll des Geistes. Amen. So, hier ist der erste Adam, hier ist das Kreuz und hier ist der zweite Adam. Geh nie wieder zurück, dort, wo du vorher warst. Gott erwartet von uns jetzt, dass wir im Geist unter der Kontrolle, Führung, Leitung des Geistes Gottes unser Leben führen. Und das bringt Leben und Freiheit hervor. Amen. Und die Frucht ist Heiligung. Amen. halte immer das Kreuz zwischen dir und deiner alten Natur. Es hat allein die Kraft, dich davor zu schützen. Und halte auch die Welt durch das Kreuz aus deinem Leben raus. Wie Paulus in Galater 6 beschreibt, durch das Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Das ist heute so wichtig, vor allen Dingen auch für junge Leute, so viel Einfluss aus der Welt, so viel, der Teufel versucht auf allen Ebenen, auch in vielen christlichen Kreisen, durch alles Mögliche, nicht durch falsche Lehre, durch Musik und alles Mögliche, wieder zurückzuziehen in sein Abteil. Halte das Kreuz dazwischen. Amen. Vater, wir danken dir für deine Güte, deine Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du alles investiert hast, um uns zu erlösen und zu retten und zu befreien. Und du hast uns in Christus durch den Heiligen Geist und durch die Verheißung deines Wortes alle, aber auch alle Voraussetzungen hinterlassen, gegeben, geschenkt, damit wir in Christus in dir bleiben können. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns überführst, Herr, wo noch Dinge des Fleisches in uns sind, dass wir wieder ganz neu erweckt werden in unserem Herzen und ausgerichtet und dass in uns ein Eifer entsteht und ein Streben danach, im Geist zu leben und im Geist zu wachsen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du als Helfer in uns bist, dass du uns geschenkt wurdest. Und ich bete, dass du dein gutes Werk in uns tust. Alle Ehre sei dir. Amen.